Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben hier gesungen in der letzten Strophe, sage an, kennst du die Städte, wo der König wohnt, wo er gerne mit dir redet, wo er ewig thront. Seele, suche nicht im Fernen, was dir liegt so nah, nicht erst über jenen Sternen, er ist ja schon da. Und der Herr hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Verheißung unseres Herrn und darum brauchen wir nicht weit zu suchen, sondern er will in unserer Mitte weilen, auch heute Abend. Wir sind so dankbar, dass wir dessen bewusst sind, dass seine Worte wahrhaftig sind und das, was er zugesagt hat, dass er es auch einlöst. Und wir sind gekommen, ja, mit ihm zu reden. Wir brauchen ihn nicht weit zu suchen. Er ist ja schon nah. Er ist hier gegenwärtig, wenn wir es nur im Glauben erfassen können. Gott möge uns Gnade schenken. Ich möchte nur ein Wort lesen vor dem Gebet und dann wird Bruder Frank vielleicht mit den Worten dienen. Aus Psalm 104, einige Verse möchte ich nur lesen. Hier sagt dieser Psalmist von Vers 24 ab, Psalm 104, von 24, wie sind deine Werke so viele, o Herr? Du hast sie alle mit Weisheit geschaffen. Voll ist die Erde von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so groß und weit nach allen Seiten. Drin wimmelt es ohne Zahl von Tieren klein und groß. Dort fahren die Schiffe einher. Da ist der Walfisch, den du geschaffen, darin sich zu tummeln. Sie alle schauen aus zu dir hin oder warten auf dich, dass du Speise ihnen gebest zu seiner Zeit. Gibst du sie ihnen, so lesen sie auf. Tust du deine Hand auf, so werden sie satt des Guten. Doch verbirgst du dein Angesicht, so befällt sie Schrecken. Nimmst du weg ihren Odem, so sterben sie und kehren zurück zum Staub, woher sie gekommen. Lässt du ausgehen deinen Odem, so werden sie geschaffen und so erneuerst du das Antlitz der Erde. Ewig bleibe die Ehre des Herrn bestehen. Es freue der Herr sich seiner Werke. Blickt er die Erde an, so erbebt sie. Rührt er die Berge an, so stehen sie in Rauch. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Möge mein Sinnen ihm wohlgefällig sein, ich will meine Freude haben am Herrn. Möchten die Sünder verschwinden vom Erdboden und die Gottlosen nicht mehr sein, lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Wir haben es hier gelesen, durch das Wort des Herrn, durch seine Weisheit ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, das Meer und die Tiefen und die Berge und alle Tiere, ob klein, ob groß, alles ist da und alles schaut aus nach ihm, dass er sie speisen möchte. Und er ist es, der allen zukommen lässt, was ihnen zusteht. Brüder und Schwestern, ich dachte so, auch wir sind gekommen und schauen aus, blicken auf zu ihm, weil er alleine uns das geben kann, was uns kein Mensch geben kann. Niemand wäre imstande, so viel Speise zu beschaffen, für all die Fische, für all die Tiere. Gott tut alles. Alles ist in seiner Macht. Niemand ist imstande, das Menschenherz das zu geben, wonach es begehrt, wonach es verlangt, wie er allein. Wir wissen, er hat seinen Mund aufgetan und hat geredet, Worte, welche die Menschen so inspiriert hatte, dass sie ausrufen mussten, niemand hat je so geredet wie er. Weshalb? Er hat Worte des Lebens geredet. Er hat ihnen die rechte Speise gegeben. Er redet heute noch zu uns. Er gibt uns die rechte Speise. Brüder und Schwestern, dafür sind wir sehr froh und sehr dankbar. Wir möchten ihn ehren. Hier heißt es, ewiglich bleibe die Ehre des Herrn bestehen. Ja, sie wird bestehen bleiben. Alle menschliche Ehre wird in den Staub sinken. Aber die Ehre Gottes bleibt bestehen. Dafür sind wir froh und dankbar. Und wir danken unseren Gott für all seine Werke, für alles, was wir anblicken dürfen, wissen wir, einer ist da, der alles erhält. Und er ist es auch, der dich und mich erhalten hat bis zu dieser Stunde, bis zu diesem Augenblick. Und dafür wollen wir ihn auch preisen und die Ehre und die Anbetung darbringen. Lasst uns jetzt dazu aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für die Stunden, die du uns aus Gnaden geschenkt hast. Wir danken dir auch für die Speise, die du uns allezeit bereitet hältst, o Herr. Wir brauchen uns nicht drum zu sorgen, denn du bist unser himmlischer Vater. Du sorgst für die Deinen. Ja, du sorgst für alle, Herr. Auch für diejenigen, die dich ablehnen, Herr. Du bist der große Gott. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Wir beten dich an, Herr. Herr, du sorgst nicht nur für das irdische Wohl, sondern du sorgst auch für das geistliche Wohl. O Herr, dafür sind wir so froh und so dankbar. Ewig bleibe die Ehre des Herrn bestehen. Herr, möge es so sein in unserem Herzen. Möge, Herr, dein Name verherrlicht werden. Mögen wir dir Ehre bereiten, deinen Namen preisen, denn du bist ein guter Gott, ein heiliger Gott, ein treuer Gott, Herr. Herr, wir möchten mit diesem Psalmist einstimmen. Wir möchten alle Zeit dich Lob singen, deinen Namen die Ehre bringen. Solange wir hier leben auf dieser Erde, Herr, möchten wir, ob wir singen oder spielen, alles zu deines Namens Ehre tun, Herr. Nimm hin alles, Herr, und nimm hin den Lobpreis aus unser aller Herz und Mund. Wir danken dir auch jetzt für diese Stunde. Wir danken dir, Herr, auch für das, was du uns wieder geben wirst, Herr. Wir danken dir für dein Wort, Herr, das du uns schon dargereicht hast. O Herr, du erhältst alles durch dein Allmachtswort, Herr. Darum beten wir dich an und preisen deinen herrlichen Namen. Herr, wir danken dir auch für die mächtigen Segnungen am Wochenende. Wir danken dir für alles, o Gott. Wir können nicht lassen, Herr, sondern wir möchten, Herr, all die Werke, die du tust, preisen und deinen Namen rühmen, Herr. Denn deine Werke sind wunderbar, Herr. Halleluja, Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung deinem herrlichen Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Nun, ich werde heute Abend sicher auch nicht sprechen, es fällt nicht so leicht, jedes Mal hier vorne zu sein und das Wort des Herrn zu bringen. Und dennoch sind wir froh, wenn wir hierher kommen können. Man kann noch so beschwert sein, niedergeschlagen und ist froh, dass einen keiner sieht. Und wenn man hierher kommt und das Wort des Herrn, der erste Satz, die erste Strophe oder Vers wird gelesen und man atmet auf, man tankt auf, man wird gestärkt. Es hat eine große Bedeutung, wenn man in Gemeinschaft ist. miteinander und mit dem Herrn. Das ist eine unwahrscheinliche Stärkung. Ich weiß nicht, was die Leute tun, die zu Hause bleiben. Entweder täuschen sie sich selbst oder andere oder ich weiß es wirklich nicht. Die Notwendigkeit der Gottesdienste ist einfach da. Man kann nicht daran vorbei. Nun, uns liegen ja so viele Dinge auf dem Herzen. Erstens, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und zweitens, dass wir alle zu unserem Recht kommen. Im Reiche Gottes haben wir ein gottgegebenes Recht. Und es gibt eine Predigt, ich weiß im Moment nicht, welche, das sagt Bruder Brenhim, dass wenn Satan uns das göttliche Recht streitig macht, dann können wir Gewalt anwenden im Namen des Herrn und das Wort sprechen, damit er seine Sache aufgibt und uns zu unserem Recht kommen lässt. Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang, wo er darüber spricht, dass ein Dieb das Auto der Leute gestohlen hat und dann losgefahren ist. Kennt ihr alle die Stelle? Und dann kamen die Leute doch und dann wurde gebetet und dann hat der Herr gezeigt, wo das Auto steht und dass es zurückgebracht werden wird und wo es dann hingestellt werden wird mit leerem Tank und so weiter. Und er sagte, die Macht wurde ausgeübt im Namen des Herrn, dass der Dieb nicht mehr stiehlt, sondern zurückbringt und sagt, hier ist die Sache. Aber das ist für uns alles immer so schön, zu hören, was Gott getan hat. Glaubt es mir, wenn ich die Bibel lese mit all den Berichten, dann wird es mir einerseits wohl ums Herz und andererseits schmerzt es in der Seele, dass man von den vielen Dingen liest und selber so wenig hat. Wie sollte Gott uns mit Christus nicht auch alles schenken? Als wir jetzt das Lied gesungen haben, ihr wisst ja, manchmal achte ich dann auch darauf, was gesungen wird. Und besonders die erste und die letzte Strophe, da heißt es ja, wer kann dies Geheimnis fassen, das doch Wahrheit ist, heute noch auf unseren Straßen wandelt Jesus Christ. Wandelt Jesus Christ. Heute noch auf unseren Straßen wandelt Jesus Christ. Ja, wie? Wo? Durch wen? Wo sind seine Füße? Wo ist sein Mund? Wo seine Hände? Ja, um es zusammenzufassen, wo ist sein Leib? Sein Leib ist die Gemeinde. Seine Glieder sind wir als gläubige Gewordene. Wenn er wandelt, dann wandelt er in dir, in mir, in uns. Nicht durch den Wind, nicht durch das Wetter, sondern in seinem Volke. Da gibt es die Predigt, Bruder Brenhims, Gott in Christus, Christus in der Gemeinde, Christus in uns. Und das muss alles Realität werden. Das muss alles Realität werden. Aber wir sind noch in Umständen, ich natürlich, ihr nicht, aber in Umständen gefangen, so könnte man es fast sagen, bis zur Unerträglichkeit. Aber hier heißt in der letzten Strophe, nur die Einfalt kann es fassen, die sich selbst vergisst. Manchmal sagt man so schnell, das kannst du vergessen. Aber nicht nur das, sondern sich selbst muss man vergessen können. Und des Herrn gedenken auf all unseren Wegen, dann wird's gut gehen. Auf des Herzens stillen Straßen wandelt Jesus Christ. Ja, wenn aber die Straßen aufgewühlt sind, wenn da alles so nicht auf den Straßen so viel liegt und nichts ist stille, und der Geist Gottes betrübt ist, wer wandelt dann und was ist dann? Glaubt es mir, wir wollen ehrlich sein mit uns selber und mit dem Herrn. Es muss mit uns allen etwas Grundlegendes geschehen. Alles Menschliche, alles Störende, alles, was eine Atmosphäre heraufbeschwört, die nicht gut ist, müssen wir vermeiden. Und das um jeden Preis. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Und der Teufel als der Tausendkünstler, der macht im wahrsten Sinn des Wortes schon aus einer Mücke einen Elefanten. Und siehe da, alles ist am Rüssel und wird so hin und her geschleudert. Und dann ist die Not groß. Gott möchte eine Gemeinde, in der er sich wohlfühlt. Aber die Gemeinde besteht ja nicht aus diesem Gebäude, auch nicht aus den Stühlen, auf denen wir sitzen, sondern aus uns. Wenn Harmonie in der Gemeinde sein soll, muss sie ja in dir sein, in mir, in uns sein, und dann ist sie in allen da. Ich habe mich immer danach gesehnt, nach einer Zeit, und sie wird sicherlich kommen, ehe der Herr erscheint, dass die Gläubigen wirklich ein Herz und eine Seele sind. Ich habe es irgendwann, ich hoffe nicht hier auf der Kanzel gesagt, aber irgendwo habe ich die Bemerkung gemacht, dass niemand törichter ist als die Gläubigen. Keiner so schnell beleidigt, keiner so problemvoll, keiner so schwierig, dass man mit ihm umgehe, als die Gläubigen. Mit jedem Ungläubigen kann man vernünftig reden und nie sind Missverständnisse. Ich habe es zumindest nicht erlebt, aber ich muss vielleicht doch hinzufügen, meinerseits, ich habe keine Missverständnisse mit keinem von euch allen oder von irgend Menschen, die unter Gottes Wort kommen, weil ich ein von Gott eingebautes Verständnis habe. Ich glaube nicht, dass es Not tut, auch nur das geringste Missverständnis aufkommen zu lassen. Und ich habe es lang genug gesagt, wenn wir in unserem Herzen recht sind, verstehen wir alle Dinge recht, selbst wenn jemand anders vielleicht die Sache anders gemeint hat. Das lassen wir unbeachtet. Wir beißen nicht an, sondern das rechte Herz verwandelt sogar die unrechte Sache ins Recht. Und dann kommt Gott zu seinem Recht. Ich wünschte, dass es uns allen gelingen würde in jeder Weise. Das ist mir als Geschenk von Gott mitgegeben worden. Also, wer Frieden mit mir haben will, der kann ihn haben bis in Ewigkeit. Also, es gibt natürlich auch Menschen, die waren sogar auf Erden, als unser Heiland hier war. Und er hat das Beste getan und es war nicht gut. Es gibt Menschen, die können keinen Frieden haben und da kann ein Engel vom Himmel kommen und mit dem bekämen sie Streit. Sie bekämen mit ihm Streit, was ich euch sage. Und er würde es dann auch nicht aushalten und müsste dann sicherlich zum Himmel wieder zurückkehren. Aber uns geht es darum zu erfahren, wie wir mit Gott vorwärts gehen können. Wir lesen, wie ich vorhin schon sagte, die herrlichen Zeugnisse. Übrigens habe ich auch eins zu bringen, Am Montag rief Bruder Kupfer an und berichtete mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit von dem, was an Schwester Barillier geschehen war. Ihr kennt ja, Bruder, französische Aussprache wohl, Barillier. Ihr kennt ihn alle, ihr kennt die Familie. Sie musste eine schlimme Operation am Fuß haben und die Wunde heilte einfach nicht und es sollte neu operiert werden. Und sie waren in großer Not. Und am letzten Sonntag in Zürich kamen sie nach vorne und haben das so erzählt. Und ich legte meine Hände auf sie und sagte, Schwester, so du glauben kannst, dass Gott hier gegenwärtig ist, so glaube, dass er dich jetzt geheilt hat, gehe hin im Frieden, du bist gesund. Ihr wisst, in der Gegenwart Gottes kommt das durch die Salbung, durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Ohne Anstrengung, ohne Anstrengung. Es ist dann einfach da. Und die sind nach Hause und sie musste dann zum Arzt. Und das Ganze, der Verband, alles ist losgemacht worden. Und siehe da, der Arzt, völlig erstaunt, sieht, dass die Wunde von heute auf morgen verheilt und sagt, hier braucht nichts mehr operiert zu werden. Was ist hier geschehen? Und dann hat sie Zeugnis gegeben von dem, was Gott getan hat. Wenn wir glauben, handelt Gott. Das ist sein Wort. Er ist an sein Wort gebunden. Aber es muss immer dieser Funke da sein, dass man den Herrn beim Worte nehmen kann. Übrigens hatten wir am Montag auch von Ungläubigen, von erzkatholischen Leuten, die bei der Beerdigung in Düsseldorf dabei waren, gehört, ich hab's gesagt bekommen, dass sie schon manche Beerdigungsrede gehört haben, aber sie sind überwältigt gewesen. Das war nicht nur eine Person, sondern mindestens drei, auch die Arbeitskollegen. Der eine hat mir noch die Hand gedrückt und die Tränen kamen ihm herunter. Er sagt, das hätte ich nicht erwartet. Menschen werden noch vom Worte Gottes angesprochen. Es liegt mir und ich glaube uns allen wirklich auf dem Herzen, dass Gott eine Wiedererstattung in der Tat bewirken könnte, an der auch nichts fehlt, der man nicht nachzuhelfen braucht. Und dazu ist es notwendig, dass wir glauben und dass wir vernünftig miteinander umgehen und einander von Herzen lieben, einander tragen, einander so annehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Wir können weder am Aussehen etwas verändern, noch am Wesen. Gott allein vermag das Innere umzugestalten. Und wenn wir das wissen, überlassen wir es Gott. Und ich habe heute an die beiden Bibelstellen auch wieder denken müssen, Jesaja 56 und dann auch im Neuen Testament die Parallelstelle. Da sagt das Wort, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Und da, wo wirklich gebetet wird, kann Gott doch segnen. Da reden wir mit ihm. Und es gibt keinen Menschen, der mit Gott wirklich redet, der dann so geht, wie er gekommen ist. Ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes war, dem muss man es anschließend anmerken können. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir mit dem Wind gesprochen. Dann haben wir keine Begegnung mit Gott gehabt. Haben wir wirklich eine Begegnung mit Gott gehabt? Ich sag euch, dann muss was geschehen sein. Und das brauchen wir. Im Psalm 55, den las ich heute, hier stehen einige Verse, die das Gebet ansprechen. Und ich meine, wir sind hier, um zu beten und dem Herrn unsere eigenen Anliegen zu bringen und auch die der Gemeinde, alles, was nur mit der Sache Gottes zusammenhängt, das wollen wir doch dem Herrn von Herzen bringen. Psalm 55. Vernimm, o Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich. Ich schwanke in meinem Kummer hin und her und stöhne. Geht es euch manchmal auch so? Wir sind nicht Leute, die sich eine Maske aufsetzen, sondern Menschen, die ehrlich zugeben, dass sie Kummer haben, dass sie stöhnen, dass sie manchmal tatsächlich hin und her schwanken. Nicht im Glauben. Aber die Not kann manchmal so schwer und der Kummer so drückend werden wie eine Last, dass man tatsächlich Mühe hat, vorwärts zu kommen. Aber das wird ja sicherlich bald ein Ende haben. Aber dann kommen neue Sorgen, hat jemand gesagt. Aber hier wird's uns zugerufen, oder wir rufen zu Gott, merke auf mich und erhöre mich, ich schwanke in meinem Kummer hin und her und stöhne. Ob dem Lärmen der Feinde, ob dem Toben der Frevler, denn sie wälzen Unheil auf mich und befehden mich wütend. Das Herz ängstigt sich mir in der Brust. Merkt ihr, dass auch diese Gottesmänner zugegeben haben, dass sie noch Menschen waren? Die haben nicht immer oben auf dem Hausdach ihre Psalmen gesungen, sondern die waren auch mal tief unten. Das Herz ängstigt sich mir in der Brust. Und die Schrecken des Todes haben mich befallen. Furcht und Zittern kommt mich an und ein Schauder überläuft mich. So ruf ich denn aus, o hätt ich doch Flügel wie die Taube. Ich wollte fliegen, bis ich irgendwo Ruhe fände. Tja, wer kann mir sagen, wo ich hinfliegen soll? Ich nehme Flugzeug anstatt eine Taube und flöge dann hin. Wenn mir jemand sagen könnte, wo ich dann oder versprechen könnte, dass ich dann dort Ruhe fände. Ruhe ist in Gott. Und Gott ist nicht da, erst da, wo wir hinfliegen wollen, sondern Gott ist auf dem Flughafen, ehe wir abfliegen. Gott ist allgegenwärtig und wir müssen uns dessen bewusst werden. Sicher, auch David wäre gern aus all den Umständen geflohen und geflogen und irgendwo hätte er Ruhe finden wollen, denn wie Schauder, haben wir es gelesen, ist über ihn gekommen, Zittern und Furcht. Und dann rief er aus, o hätte ich doch Flügel, wie die Taube, ich wollte fliegen, bis ich irgendwo Ruhe fände. Ja, wer möchte das nicht einmal? Also, wenn ich irgendeine Sache wünschte, dann wäre es das. Wirklich, ach, nicht nur eine zeitliche Ruhe, die wäre mir schon vorübergehend auch willkommen, aber eine ewige Ruhe. Im Glauben dürfen wir sagen, was im Hebräerbrief steht, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Jene haben durch Unglauben nicht hineingehen können. Und Gott hat ein Heute festgesetzt für dich und für mich, für alle, die da glauben. Und von denen, die glauben, steht geschrieben, sie gehen in seine Ruhe ein. Also nicht davonfliegen, weder mit Flügeln noch mit Flugzeug, sondern in Gott zur Ruhe kommen. Dann steht weiter, ja, weithin wollt ich entfliehen, in der Wüste einen Rastort suchen. Tja, wie oft bringt man so Worte und Sätze über die Lippen, die hier gar nicht ausgesprochen werden können. Und trotzdem weiß Gott um unsere innere Not, um unseren Zustand und er vermag zu helfen. Sogar eine Wüste ist einem Menschen recht. Ich habe manchmal gesagt, unter Schlangen und Skorpionen wollte man sein, wenn man zur Ruhe käme. Wenn man zur Ruhe käme. Weiter heißt es hier, in der Wüste einen Rastort suchen, nach einem Zufluchtsorte für mich wollt ich eilen, schneller als reißender Wind, als Sturm. Und dann von Vers 13. Denn nicht ein Feind ist's, der mich schmäht. Das wollt ich ertragen. Nicht einer, der mich hasst, tut groß gegen mich. Ich würde vor ihm mich verbergen. Nein, du bist ein Mann meinesgleichen, mein Freund, mein Trauter, Bekannter, die wir innigen Verkehr miteinander pflegten, zum Hause Gottes schritten im Festgetümmel. Das ist doch die Not. Wenn irgendein Feind, ja, was kümmert das einen? Hat doch nichts zu sagen. Nicht? Aber ein Vertrauter, ein Freund, wir, die wir innigen Verkehr miteinander pflegten, zum Hause Gottes schritt mit Jubel, schon über eine halbe Stunde vorher hier waren, um die Segnungen Gottes zu erleben, um auf Gott zu harren, um mitzuerleben, was Gott tun wird. Wenn das von solcher Seite kommt, dann tut's weh. Es tut deshalb weh, weil der Name des Herrn geschmäht wird, weil das Wort Gottes und die Gemeinde des Herrn in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber eins hat Gott mir gegeben. Ich brauche, auch wenn ich diese Psalmen so lese, ihr merkt ja, wenn man David richtig kennt, er hat ja Gott angerufen, dass er immer mit den Feinden abrechnen sollte. Und das ist eine Sache, die brauchen wir nicht. Das ist der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Zwischen der Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Hier sagt David, ich wollte die Verse gar nicht lesen, ich habe sie hier ausgeklammert, aber ich lese sie trotzdem mal. Möge der Tod sie ereilen, mögen sie lebend zur Hölle oder Unterwelt hinunterfahren, denn Bosheit herrscht in ihrer Wohnstatt, in ihrem Herzen. Ja, beides, im Haus und im Herzen. Ist es im Herzen, ist es im Hause und umgekehrt. Es kann nicht im Hause sein, wenn es nicht im Herzen ist. Denn das Haus ist ja bewohnt mit Menschen. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich klagen und seufzen. So wird er mein Flehen vernehmen. Er wird meine Seele erlösen zum Frieden, so dass sie nicht an mich können, denn ihrer sind viele gegen mich. David hatte, wie wir oft genug gesehen haben, kein einfaches Leben. Und es gab keinen Mann Gottes, der ungeschoren davon kam, sondern alle sind Wege gegangen, die manchmal undankbar waren. Und Da die Zeit nun kurz ist und der Teufel ganz wenig Zeit hat, muss er sie nutzen und möchte so viel Unheil anrichten als möglich. Aber bei Gott ist die Hilfe und die Zuflucht. Ich weiß nicht, ob ihr Vers 23 schon gelesen habt. Hier wird uns gesagt, was wir tun sollen, auch mir und uns allen. Wirf auf den Herrn deine Bürde. Er wird dich aufrecht erhalten. Er lässt den Gerechten nicht ewig wanken. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Wirf auf den Herrn deine Bürde. Er wird dich aufrecht erhalten. Er lässt den Gerechten nicht ewig wanken. Vorher haben wir gelesen, ich schwanke hin und her, Schauder kommt über mich und Zittern und so weiter. Aber hier heißt es dann, dass wir unsere Bürde auf den Herrn werfen sollen. Habe ich das noch nicht richtig gelernt? Könnte es sein, dass wir uns abmühen und abplagen und so schwer tragen, weil wir es noch nicht gelernt haben, unsere Last auf ihn zu legen, unsere Bürde auf ihn zu werfen? Könnte es sein, dass wir zu ungeschickt oder zu kleingläubig waren bis jetzt und selber uns mit Dingen abgeplagt haben, die wir gar nicht unter Kontrolle bekommen, sondern denen wir durch Umstände vielleicht selbst mit ausgeliefert worden sind? Aber wenn wir jetzt dieses Wort ernst nehmen, wirf auf den Herrn deine Bürde. Kommt da nicht Friede und Glaubensgewissheit in unser Herz? Wirf auf den Herrn. Ich möchte noch sagen, Herr, lass mich wissen, wie ich das zu tun habe. Wisst ihr, man ist manchmal ungeschickt, besonders in geistlichen Dingen. Wie sollen wir es tun? Manchmal bürden wir unsere Bürde anderen noch auf und belasten sie auch. Und auch sie schwanken dann hin und her. Und einer bürdet dem anderen auf, einer lastet dem anderen an oder bürdet ihm Lasten auf. Und dann am Schluss seufzen alle, klagen alle, leiden alle, gehen alle zugrunde. Wenn wir es jetzt lernen könnten, die Dinge festzustellen, wie sie sind, und dann dennoch begreifen, dass der Herr in seiner Gnade helfen will. Helfen will, ja, ich hätte fast gesagt, helfen muss. Wir sind auf die Hilfe Gottes angewiesen, fragt mich nicht nach Sonnenschein. Mehr als je zuvor, in jeder Hinsicht, was uns persönlich betrifft. Und auch das sei einmal klar gesagt, niemand meine, dass ich oder irgendjemand, der Verantwortung im Reiche Gottes trägt, leichtfertig wäre mit irgendwelchen Entscheidungen. Es werden einem Entscheidungen aufgezwungen, die man gar nicht selber entscheiden kann. Würde ich entscheiden können, sähe alles um mich herum anders aus. Völlig anders. Völlig anders. Aber manchmal gehören zwei dazu, manchmal noch mehr, um das alles möglich zu machen. Dass Umstände so sein können, dass der Einzelne vielleicht gar keinen Einfluss darauf nehmen kann, dass er nur jemand ist, wollte ich schon sagen, eine Figur ist, die da in einem Gesamtspiel eine Rolle übernommen hat, ohne Entscheidungsmöglichkeiten zu haben.
Aber gemeinsam wollen wir dem Herrn wirklich alles hinlegen und ihn bitten, uns zu helfen. Es geht kaum so weiter. Wir haben die größten Segnungen. Der Herr spricht zu uns durch sein Wort in einer Weise, dass ich jedes Mal beides dankbar bin und auch beschämt bin, dass Gott in seiner Treue so mit uns redet. Es ist doch keine Versammlung, in der er uns nicht nahe ist und in seinem Worte begegnet. Und dennoch scheint es zu sein, wenn die Versammlungen zu Ende sind, langsam aber sicher stellt sich dann das Alte wieder ein. Es holt uns ein, wenn es uns nicht gar überholt, vielleicht sogar überrollt, überfährt. Und dann fragen wir uns, was hat Gottes Wort an uns ausrichten können? Dass doch heute unsere Zuflucht zum Herrn jedem gelingen könnte. Und wir wollen nicht bis ans Ende der Erde fliehen, wie David im Psalm 139 sagt, flöge ich bis ans Ende der Erde und bettete ich mich in der Unterwelt, du, o Gott, wärst dort. Und deine Hand würde mich daselbst führen. Sondern hier, wo wir versammelt sind, will Gott uns begegnen. Ruhe unserer Seele schaffen. Kummer, unter dem wir stöhnen und hin und her wanken, will er sicher nehmen und alles Leid in Freude verwandeln. Wir wollen nichts Außergewöhnliches. Wir möchten Gott nur noch einmal unbeschwert dienen können. Von Herzen dienen können. Und das um jeden Preis. Aber wie wir gelesen haben, wäre es ein Feind, der mich schmäht, so wollte ich es ertragen. Wäre es einer, der mich hasste und gegen mich groß tut, ich würde mich vor ihm verbergen. Es gäbe Menschen, wenn es Ungläubige wären, man könnte ja irgendwo nicht sich verbergen. Aber nein, du bist ein Mann meinesgleichen, mein Freund, mein trauter Bekannter, die wir innigen Verkehr miteinander pflegten, zum Hause Gottes schritten im Festgetümmel. Da wird's kritisch. Was haben wir vor kurzem gesagt? Wenn der Feind Ungläubige nimmt, was kann er uns damit anfügen oder antun? So gut wie gar nichts. Er kann, wie wir es ja einmal mit den zwei Brüdern aus Polen erlebt haben, die kamen hierher, um alles Mögliche mit Gott zu erleben, haben sich taufen lassen und sitzen heute als Spione in Berlin im Gefängnis. Es hat schon Dinge gegeben, die einfach unfassbar sind. Leute kommen, aber dann fallen sie auf. Sie waren ungläubig, obwohl sich taufen ließen, haben mir alles ausgekundschaftet, haben ja in der GSSR gearbeitet und sollten den ganzen Bericht von hier mitnehmen. Und im letzten Moment sind sie doch gefasst worden. Aber was ist es? Das waren Ungläubige, die werden dann gefasst, sogar von der Kriminalpolizei. Dann kommen sie ins Gefängnis und dann ist die Sache fertig. Aber die Gläubigen, die werden nie von der Kriminalpolizei gestellt. Die sind immer im Recht und was sie tun, ist auch immer richtig. Die lassen sich nie etwas zu Schulden kommen, immer nur die anderen. Und das ist dann schlimm. Hier heißt es, dass wir zum Hause Gottes schritten im Fest Getümmel. Was war's? In der Volksmenge zum Hause Gottes, um die Segnungen des Höchsten in Empfang zu nehmen. Innige Verbundenheit war da und das ist der Schmerz. Das ist die Not. Wäre es anders, wäre es nicht schlimm. Könnten wir es alle ertragen. Aber wenn es dann darauf kommt, ich glaube, es war Bruder Terray, der vor kurzem einen Traum von Heinrich Herrlemann erzählte, den er vor vielen Jahren hatte, oder vielleicht vielen, einigen. Ich kenne den auch. Und er sah Bruder Frank, wie er mit einer großen Schar eben himmelwärts ging, waren alle schön weiß gekleidet, und dann blieb eine Gruppe zurück. Und der Bruder Frank, der ging natürlich weiter, und dann blieben wieder andere zurück. Und er ging immer noch weiter, und es blieben wieder andere zurück, und ging immer noch weiter. Und es blieben immer wieder Leute zurück, weiß gekleidet, blieben aber zurück, gingen nicht mehr mit. Und das sagte wohl der Bruder, man müsste ihn jetzt heute fragen, der damals 100-prozentig überzeugt war, ja, er kam sogar zu mir und sagte, stell dir mal vor, was Gott mir da gezeigt hat. Und ganz einfach könnte man fragen, Bruder, wo befindest du dich heute, entsprechend deinem eigenen Traum, den Gott dir gezeigt hat? Gehörst du zu denen, die immer noch weitergehen und immer noch weitergehen, die standhaft bleiben, oder gehörst du zu denen, die nun da zurückgeblieben sind oder dort? Wisst ihr, man kann manchmal den Mund so voll nehmen. Und vielleicht war Gott sogar treu und hat dem Bruder aus Gnaden eine Weisung gegeben und ihn darauf aufmerksam gemacht im Voraus. Nicht mit dieser Gruppe und mit der irgendwo hier oder da stehen zu bleiben. Der Weg ist zum Gehen und nicht zum Stehen. Man muss bis ans Ende gehen. Ganz gleich, was kommt oder geht. Man muss bis ans Ende durchhalten. Denn nur, wer bis ans Ende ausharrt und durchhält, der wird gekrönt werden. Es gibt eine große Anzahl, die sich an jenem Tage wohl einiges werden anhören müssen, denn so leicht wird es nicht sein. An dem, was Gott in all den Jahren getan hat, vorbeizugehen und es vielleicht sogar schmähen oder leugnen. Denn wir haben es ganz zum Schluss nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Gott. An dem oder vor dem wir, an dem wir nicht vorbeikommen, und vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Aber es ist ein ebenso tiefer Schmerz, wenn man an all diese Dinge denkt. Und ich wünschte zu Gott, dass er eingreifen, dass er noch zurechtbringen würde, uns alle. Ich schließe mich selber gar nicht aus. Im Gegenteil, ich schließe mich ein. Ich möchte im Willen Gottes erfunden werden. Eins ist mir ganz klar, und das müsste uns allen auch klar werden. Wir werden die Vollkommenheit und die völlige Ausrichtung des Wortes Gottes und die Erfüllung der biblischen Verheißungen nie im zugelassenen, sondern nur im vollkommenen Willen Gottes erreichen. Anders wird das nicht sein. Wie dieser vollkommene Wille Gottes aussieht, bitte überlasst es Gott. Es ist niemand Gottes geheimer Rat. Nach außen mag uns eine Sache so richtig vorkommen. Und wir könnten sogar Schriftstellen haben, die dazu passen. Und es braucht nicht der Fall zu sein. Wir wissen genau, dass Leute in allen Kirchen, in allen Freikirchen, überall werden dieselben Bibeln gelesen. Jeder wendet die Sache anders an. Man muss ein Gesamtkonzept haben von dem, was Gott will, und sich darin fügen, so er uns hilft. Wollen wir es doch dem Herrn wirklich aufrichtig hinlegen, heute Abend. und sagen, Herr, hilf dem Bruder Frank. Wenn ich auch sonst sage, gedenk meiner nicht, dann sage ich das nur in Verbindung, dass ich anderen Brüdern nicht vorgezogen werden möchte. Aber wenn ihr beten wollt, hilf dem Bruder Frank, hilf dem Bruder Ross, hilf dem Bruder Schmidt, allen Brüdern, hilf uns, Herr, hilf mir, hilf uns allen, so dass wir die Hilfe Gottes gemeinsam erfahren und der Herr mit uns allen vorwärts gehen kann, dass wir eine göttliche Atmosphäre haben, in der er und wir alle uns wohlfühlen können. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir allen für dein teures und heiliges Wort, welch eine Gnade, dass du mit uns redest. Ach Herr, in deiner Gegenwart empfangen wir neue Kraft. Wir dürfen unsere Last, unsere Bürden und alles, was uns beschwert, auf dich legen, auf dich werfen, o Gott, dass du uns in dieser Glaubenszuversicht erhalten könntest. Und wir bitten dich gemeinsam, wende doch alle äußeren Umstände, die unser Inneres mitgefangen halten, dass du dich nicht so entfalten und offenbaren kannst, wie wir es glauben und wissen und wie du es verheißen hast. Ach, geliebter Herr, nimm uns hin und offenbare dich. Deinem Namen sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen.
Amen.